Herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Pott. Wir hoffen, dass dich die nächsten Minuten ermutigen und in deinem persönlichen Glauben an Jesus weiterbringen. Viel Spaß.
Was ein starkes Video, oder? Oh, ich finde, das ist so ein schöner Gottesdienst. Von mir nochmal herzliches Willkommen. So schön, dass wir ihr alle hier seid, dass wir Gottesdienst zusammen feiern können. Und ich liebe das, dass wir in dieser Serie sind, Try Jesus, weil es total plastisch wird und total persönlich wird. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin immer ganz geflasht von diesen Videos, weil es einfach so zeigt, wie nahbar Gott ist und dass er wirklich einen Plan für jeden Einzelnen von uns hat und dass er wirklich erfahrbar ist. Und Renke hat letzte Woche eröffnet mit einem Thema frei von Schuld. Und vielleicht bist du jemand, der das liebt, mit Predigttiteln direkt weiterzugehen. Mein Thema heute ist frei von Halbherzigkeit. Und wir haben vier Symbole, die möchte ich euch gerne mit reinnehmen. Die sollen uns so ein bisschen durch die Osterzeit nehmen, einfach, dass wir so ein bisschen reflektiert durch die Predigten gehen. Und ich möchte die einfach ganz kurz mit euch einmal durchgehen. Und zwar ist es einmal, haben wir ein Herz. Und das Herz steht dafür, dass Gott dich liebt. Und wenn du heute in dieser Predigt bist, so vielleicht spricht dich was an, wo du merkst, boah, da fühle ich mich von Gott geliebt und von Gott gesehen. Und wir haben das Geteilzeichen, wo Dinge vielleicht zwischen uns stehen und zwischen dir und Gott stehen, so wie die Dortje das vorhin in dem Video gesagt hat. Manchmal sind Dinge, die uns nicht so direkt durchdringen lassen. Und dann lass uns da ehrlich hinschauen heute Morgen. Lass uns hinschauen, was trennt mich heute Morgen von Gott? Und wir haben das Kreuz. Ich glaube, das ist an Ostern das Symbol schlechthin. So, Jesus hat alles für uns gegeben am Kreuz. Und auch das ist was, was wir mitnehmen können und einfach sagen können, okay, was hat Jesus für mich getan und was kann ich da auch hinbringen? Und das andere ist ein Fragezeichen und das ist so, was ist deine Entscheidung in dem? Und ich möchte euch einfach nochmal kurz einladen, aufzustehen, weil ich glaube, das ist so gut, wenn wir unser Herz einfach weit machen für Gottes Reden. So, Gottes Wort hat Kraft, Gottes Wort kann Dinge bewegen in unserem Herzen. Und ich liebe das immer so, einfach sich nochmal kurz zu fokussieren, bevor wir reingehen. Und ich bete einfach ganz kurz mit euch, weil es geht nicht darum, was ich hier mache, sondern wir wollen ja wirklich Raum machen, dass Jesus reden kann und der Heilige Geist einfach Dinge tun darf heute Morgen. Gott, und wir laden dich ein. Danke, dass du heute Morgen hier bist, dass du schon so präsent bist in diesem Gottesdienst, dass du schon so viel Schönes gemacht hast hier. Gott, und wir wollen uns bereit machen für dein Reden, wir wollen uns bereit machen für das, was auf deinem Herzen ist und unsere Herzen einfach so weit zur Verfügung stellen für dein Reden. Danke, dass du reden möchtest heute Morgen und dass du hier bist. Herr, wir lieben dich und wir sind voller Erwartung auf das, was du tust. Amen. Cool, nehmt gerne Platz. Genau, für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Eva. Ich bin verheiratet mit diesem wundervollen Mann hier vorne, dem Dennis. Und ich habe zwei Töchter, die Dana und die Daria, die gerade Gott sei Dank schläft. Das ist total cool. Und nicht mal bei einem von uns im Arm, das ist auch mal ein Fest. Ich kann hier predigen. Danke Martina, dass du sie hier sittest. Und wir dürfen in Münster unterwegs sein im Campus und lieben das total sehr. Und ich finde es totale Ehre, auch heute Morgen einfach hier zu sein und mit euch einfach ein bisschen mein Herz teilen zu dürfen. Und als Renke mich gefragt hat, hey, kannst du predigen? Und dann das Predigtthema gesehen habe, musste ich ein bisschen lachen. Ihr werdet gleich ein bisschen merken, warum. Es geht um den Garten Gethsemane. Und da geht es ganz viel um Schlafen und Wachen. Und jetzt an alle Mütter, das ist, glaube ich, das Thema schlechthin. Also wenn ihr eine Mama heute im Raum seht, bringt ihr einen Kaffee, tut ihr was Gutes, weil Schlaf ist wirklich ein sehr brennendes Thema. Aber irgendwie finde ich das so cool, weil das Thema natürlich ein bisschen mehr ist, als einfach nur, dass es um Schlaf geht. Ich werde euch gleich ein bisschen mit reinnehmen. Aber es ist, ich fand es irgendwie witzig und habe gedacht, ja, das wird mein Thema hier heute Morgen. Genau, und ich darf euch mit reinnehmen. Und ich möchte einfach nochmal ganz kurz in dieses Probieren reingehen. Ich habe einen Bibelvers mitgebracht, Psalm 34, Vers 9. Und da steht, probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Und ich mag das so, dass wir darüber sprechen, Gott zu probieren. Und die Bibel ist voller Bilder. Wenn du das, wenn du schon mal drin gelesen hast, dann wirst du feststellen, dass es manchmal sehr poetisch ist. Und manchmal so, zum Beispiel beim Abendmahl gibt es dieses Bild, isst und trinkt mein Fleisch und Blut. Und denkst so, okay, was ist das? Die Bibel hat manchmal so ganz, ganz witzige und auch manchmal ein bisschen drastische Ausführungen. Und dann spricht er von Gärten, er spricht von Hochzeiten, es ist so sehr bildlich. Aber ich glaube, was uns das einfach nahe bringt, ist, dass es erfahrbar und erlebbar ist und dass Jesus auch selber total erlebbar und erfahrbar ist. Und im Abendmahl sehen wir das ganz stark, ne? So dass wenn wir sagen, okay, wir essen natürlich nicht sein Fleisch und trinken nicht wirklich sein Blut, aber es ist etwas, es bringt uns in Verbindung. Und ich finde das so schön, dass unsere Geschichte in einem Garten beginnt. Und ich möchte einfach mal so mit euch die Geschichte lesen. Es sind übrigens die 24 letzten Stunden vor Jesus' Kreuzigung und ich finde es total spannend. Und wir beginnen in Matthäus 26, Vers 36. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten am Ölberg, der Gethsemane heißt. Dort bat er sie, setzt euch hier hin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weitergehen und beten. Petrus und die beiden Söhne von Zebedäus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus und rief, konntet ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Noch einmal ging er ein Stück weg, um zu beten. Mein Vater, wenn mir dieser bittere Kelch nicht erspart bleiben kann, bin ich bereit, deinen Willen zu erfüllen. Als er zurückkam, schliefen die Jünger schon wieder. Die Augen waren ihnen zugefallen. Er ließ sie schlafen, kehrte wieder um und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Dann kam er zu seinen Jüngern zurück und sagte, ihr schlaft immer noch und ruht euch aus? Jetzt ist es soweit, die Stunde ist gekommen, der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen, der Verräter ist schon da. Und ich möchte euch diese Perspektive einmal aus der Sicht von Jakobus zeigen. Schaut gerne mal hin.
Jakobus, Jünger Jesu. Als wir das Haus verlassen hatten, gingen wir in den Garten Gethsemane. Dort bat uns Jesus, für ihn um Kraft zu beten. Er selber ging weiter, um mit seinem Vater im Himmel zu sprechen. Und dann ist einfach nur peinlich. Jakobus! Jakobus, wach auf! Wach auf! Ich war eingeschlafen. Und mit mir die anderen auch. In der allerschwierigsten Stunde vom Leben von Jesus sind wir alle eingeschlafen. Tolle Freunde. Es tut mir so leid. So unfassbar leid. Ja, und dann sagte Jesus, die Stunde ist gekommen, in der ich jetzt meinen Feinden ausgeliefert werde. Im selben Augenblick konnten wir sie schon sehen. Es war eine Gruppe von Männern, die da mit Knüppeln und Schwertern angekrochen kam. Sie hatten Fackeln dabei, damit sie in der Dunkelheit etwas sehen konnten. Es waren die Tempelsoldaten, gefolgt von den hohen Priestern und mittendrin Judas. Mit eisigem Blick ging er auf Jesus zu und küsste ihn. Jesus fragte ihn ganz traurig, mit einem Kuss verrätst du mich also? Dann ging alles sehr schnell. Die Soldaten ergriffen Jesus und Petrus zog sein Schwert und schlug auf einen Soldaten ein. Sein Schwert sauste so knapp an ihm vorbei, dass er sein rechtes Ohr abtrennte. Ah! 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 Und Jesus sagte, Petrus, steck dein Schwert wieder weg! Und Jesus fasste das Ohr des Soldaten an. Und er heilte ihn. Jesus selber wusste, dass die Zeit gekommen war, das Kreuz auf sich zu nehmen.
Ich finde es so stark, wie das dargestellt ist. So, dass er wirklich so in diesem Schmerz eigentlich so sieht über das, was ihm widerfahren ist. Er ist mit Jesus in der letzten Stunde unterwegs. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viel in diesem Garten passiert ist. Und meine Predigt wird heute nicht so eine Drei-Punkte-Predigt, sondern ich habe so irgendwie das Gefühl, es ist gut, es ist immer wieder uns in dieses Bild so reinzuzoomen, was in diesem Garten passiert, weil dieser Garten und das, was da passiert, einfach so viel ausdrückt, einfach von dem, wie Jesus ist, aber auch, was es mit den Jüngern gemacht hat. Und einfach, ich möchte euch nochmal so ein bisschen in dieses Bild des Gartens mit reinnehmen. So, Jesus ist regelmäßig zum Beten gegangen und so, er nimmt seine besten drei Freunde mit und weiß, ey, die letzte Stunde ist geschlagen und da passiert wirklich Heftiges, was auf mich zukommt, und er nimmt seine drei Jünger mit. Und Petrus, Johannes, Jakobus sind an seiner Seite. Und ich glaube, wir haben das letzte Woche schon ein bisschen gehört, so, wir wissen, dass Jesus Blut und geschwitzt hat. Also das heißt, er war wirklich unter dieser Last und er wusste, hey, das, was da passiert, das muss mich irgendwie so in Gottes Nähe treiben. Und das macht er auch. Er geht in Gottes Nähe und sucht einfach die Gegenwart von seinem Vater, weil er einfach weiß, was auf ihn zukommt. Und wir sehen, dass er dreimal wirklich immer wieder so ringt und er läuft und er geht. Und das ist so, er weiß, er muss diesen bitteren Kelch trinken. So, dieser Tod steht ihm bevor. Und seine Freunde schlafen einfach ein. Und jetzt könnte man so sagen, wenn man als Außenstehender auf diese Geschichte schaut, ja, jetzt, wo wir das wissen, hey, natürlich schlafen wir nicht ein. Aber ich glaube, jeder von uns wäre in dieser Situation eingeschlafen. Und so, ich finde es so cool, die Charaktere zu sehen. So Jakobus, Johannes, Petrus, ganz, ganz unterschiedliche Jünger mit einem ganz unterschiedlichen Temperament. Und so Johannes, der ja so, als der beschrieben wird, der bei Jesus an der Brust lag, dann hätte man denken, ja, wenigstens der, oder? Der so ganz nah an seinem Herzen war. Wieso ist der denn eingeschlafen? Und Petrus, der total voller Leidenschaft ist, wer so ein bisschen The Chosen geguckt hat. Ich bin so ein Chosen-Fan, ich hoffe, einer von euch auch. Das ist so eine coole, so coole Szenen, wie da auch die Charaktere beschrieben werden, der total impulsiv war, der immer voll drauf war, der dann mir auch noch dem Mann das Ohr abhaut und der voller Eifer ist, aber auch er schläft ein. Und es ist so irgendwie ein bisschen ernüchternd, oder? Diese Jünger sind so nah an Jesus dran und er steht seinem größten Kampf bevor und er, und seine Jünger versagen. Und was ich so cool finde in dem Bild ist, dass erstens Jesus nicht gesagt hat, hey, ich gehe alleine zu meinem Vater, weil ich weiß, ich kann mich auf euch eh nicht verlassen. So, er sucht Gemeinschaft. So, ich weiß nicht, wie es euch geht in Herausforderungen, was ihr so für Typen seid. Vielleicht seid ihr diejenigen, die direkt zu Gott damit gehen. Aber wie schön ist das, wenn man weiß, hey, ich habe Freunde, die an meiner Seite sind. Und ich glaube, Jesus war so gesinnt. Er wollte diesen Kampf nicht alleine gehen. Und er war Jesus, ne? Er war Gottes Sohn. Also er sucht sich Menschen, er sucht sich Gefährten, die mit ihm diesen Weg gehen. Und das finde ich total entscheidend. So, ich habe das, glaube ich, das erste Mal so richtig gelesen. Ich habe ganz viel immer wieder über diese Passage nachgedacht und das ist mir so ins Auge gestochen, dass Jesus nicht nur die Gemeinschaft seines Vaters gesucht hat, sondern die Gemeinschaft mit Menschen. Also er nimmt seine Jünger mit an die Seite und er weiß, hey, ich brauche Leute, die mir Unterstützung geben. Und das zeigt so, finde ich, oder offenbart einfach auch so diese Menschlichkeit von Jesus. So, wir wissen, Jesus war ganz Gott, aber er war auch ganz Mensch. Und er wusste auch, hey, ich brauche Menschen. Und das kann uns total trösten, auch zu wissen, erstmal mit diesem Ansatz reinzugehen in unser Leben, in das, wo wir kämpfen, wo wir Herausforderungen haben. Ich brauche Menschen in meinem Umfeld, die mit mir wach sind, die mit mir kämpfen und mit mir stehen. Und dann sehen wir in diesem Bild, dass Jesus ringt. So, er ringt um seine Berufung. Er weiß, er ist der Auserwählte, er ist der Sohn Gottes und er hat einen Plan zu bestehen. Und er ringt darum. So, und jetzt könnte man sagen, ja, warum sagt er nicht direkt, ach klar, das ist ja alles vorgesehen, so wird es gemacht. Aber er ringt damit um Gott. Und ich finde das so cool, weil auch das so, wenn wir das auf unser Leben projizieren, so wie oft ist das so, dass wir von Gott was gesagt bekommen, aber wir brauchen manchmal dieses Ringen mit dieser Situation. Wir brauchen vielleicht das Ringen mit der Aufgabe. Vielleicht, ich weiß nicht, wie das bei euch war, Marielle und Theresa, als ihr so diesen Eindruck hattet, nach Mallorca zu gehen, dass das vielleicht, ist das nicht immer alles so klar, sondern es hat was mit einem Ringen zu tun. Und Aufgaben und das, was Gott uns aufträgt, ist manchmal mit einem Ringen verbunden. Und Jesus hat darum gerungen. Er hat darum gerungen. Und er geht natürlich diesen Weg und sagt, hey, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Aber er geht damit Gott ins Gespräch. Und so, ich stelle mir das so vor, der läuft durch diesen Garten und bewegt sich darin. Und es ist wirklich so, so, der Schweiß fällt auf den Boden. Und es ist so, da ist diese reale Angst. Das war nicht etwas, was er einfach nur so, hey, okay, na, irgendwie wird schon alles gut, ich sehe den Ausgang, sondern er hatte reale Kämpfe in diesem Garten. Und das macht es für mich so total nochmal, wie menschlich Jesus gewesen ist, dass er sagt, hey, ich habe Angst. So, ich gehe in Situationen nicht einfach rein und puste das weg, weil ich der Sohn Gottes bin, sondern ich stelle mich diesem Problem, ich stelle mich dieser Angst und dieser Situation. Und wir sehen auch, dass er ja Routinen hatte. Jesus hat gebetet. Er ist einen Weg gegangen und er hat immer wieder, wenn er wusste, hey, ich muss mich ausrichten, ich muss mich mit den Worten meines Vaters umgeben, ich muss hören, was der Vater zu mir sagt. Er ist ins Gebet gegangen, um zu ringen, aber auch um zu hören, um von seinem Vater wirklich gesehen zu werden. Und das finde ich ein total schönes Bild. Und ich liebe das, dass er in einen Garten geht. Das ist theologisch so richtig ist, aber ich finde es so spannend, dass die Bibel mit einem Garten beginnt, mit dem Garten Eden. Und dass da schon die erste Enttäuschung eigentlich stattfindet, oder? So, wir sehen Adam und Eva in diesem Bild. Wir sehen, dass Menschen enttäuschen und dass sie der Stimme der Schlange nachgehen, aber dass sie sich entscheiden, nicht zu gehorchen. Und Jesus wählt vor seinem Tod, wählt den Garten. Und jetzt sieht der Garten mit Sicherheit ganz anders aus. Ich wollte euch eigentlich zwei Bilder mitgebracht haben. Das hat mit dem Runterladen leider nicht so geklappt. Aber so, stellt euch den schönsten Garten vor. So, wir waren jetzt im Urlaub in Kroatien und ich habe sowas noch nie gesehen. Es sah fast aus wie in den Tropen. Es waren überall Palmen und es war einfach nur am Blühen. So stelle ich mir das Paradies vor. Und ich glaube, vielleicht hat Jesus einen Garten gewählt, weil er dieses Bild im Kopf hatte, wie es einmal wieder werden wird. Jetzt wissen wir von dem Bild in Gethsemane, das wird eher ein bisschen knochiger gewesen sein. Ich war noch nicht in Israel, aber ich stelle mir da eher so Ölberge vor. Es war wahrscheinlich ein bisschen steiniger. Renke wird es besser wissen. Aber das war eher, dass da Ölbäume waren, also Olivenbäume. Und das ist für mich auch nochmal so ein Bild dafür, so hey, Oliven werden gepresst, wenn die Frucht rauskommt. Und ich glaube, dass Jesus durch diesen Garten gegangen ist, einfach weil da ganz viel in ihm passiert ist, was schon vor dem Kreuz eigentlich, wo er alles Leiden auf sich genommen hat, wo er schon einen Prozess davor gegangen ist. Und ich glaube, dass so, wenn wir davon sprechen, dass die Bibel so bildlich ist, dass es manchmal ist, dass wir uns was vor Augen malen müssen, um auch durch Schwere und durch Schmerz zu gehen. Und ich glaube, dass Jesus diesen Garten Eden vor Augen hatte, dass er weiß, hey, es gibt diesen Ort, an dem ich Menschen wieder vereinen möchte, an dem ich wieder etwas herstellen möchte. Und ich wähle diesen Garten, weil ich weiß, hey, da bin ich Gott nah und da kann ich sehen, wie es einmal wieder werden wird. Weil das, was mir bevorsteht, wird Erlösung bringen für die Menschheit. Das wird Menschen wieder in ihre richtige Position zu mir bringen. Und das finde ich so stark, dass dieser Garten ein Ort davon sein kann, wo Wiederherstellung stattfindet. Und es ist so ein bisschen so ein roter Faden in der Geschichte. So von dem Garten, von dem Ringen, von dem, dass Jesus sich vorbereitet auf das Kreuz. So seine Menschlichkeit wird offenbar, seine Ängste werden so sichtbar. Und es ist so schön, dass das so beschrieben ist in der Bibel. Weil ich glaube, es ist manchmal schon so, oder ich kenne das aus meinem Leben, dass Jesus für mich so der große Held ist. Und klar, wir Jünger oder die Jesus nachfolgen, so wir versagen, wir haben mit Dingen zu tun, aber Jesus, er versagt nicht, aber er hat reale Dinge in seinem Leben, die er konfrontieren muss. Und wir sehen ja die Geschichte mit den Jüngern. Wir sehen die Menschen, die nah an ihm dran waren und es nicht schaffen, wach zu bleiben. Und ich weiß nicht, wie ihr so unterwegs seid. Vielleicht seid ihr an Ostern, dass ihr sagt, okay, das ist so meine Zeit, wo ich mich nochmal neu darauf vorbereite. Ich möchte mich nochmal mit der Kreuzigung beschäftigen. Vielleicht guckt ihr den einen oder anderen Bibelfilm dazu. Das kann so ein Ort von Vorbereitung sein. Und ich glaube, dass so Gott uns auch heute Morgen einfach so daran erinnern möchte, hey, das ist der Garten Gethsemane kann ein Ort für dich heute Morgen sein, wo du einfach ganz real hinschaust, was ist in meinem Leben gerade los. Welche Kämpfe habe ich gerade zu kämpfen? Wo schaffe ich es vielleicht gerade nicht, wach zu sein? Wo schaffe ich es gerade nicht, meine Kämpfe zu kämpfen. Vielleicht sind da die Herausforderungen mit Krankheit. Vielleicht sind da Herausforderungen in deiner Ehe. Vielleicht sind da Herausforderungen mit deinen Freundschaften. Vielleicht sind da Herausforderungen, weil du Lügen in deinem Herzen hast. So, und dieses Try Jesus, glaube ich, das kann uns heute Morgen so verbinden, dass wir mit ihm in diesen Garten gehen, dass wir mit ihm hinschauen und die Dinge konfrontieren, die uns Angst machen oder die uns bedrohen wollen heute Morgen. Jesus war es wichtiger, den Willen des Vaters zu tun, als der Herausforderung, dem Schmerz zu entkommen. Und ich möchte heute ganz bewusst nicht in diese Kerbe schlagen, hey, was haben die Jünger falsch gemacht, sondern ich möchte meinen Blick heute ganz besonders auf Jesus richten. Weil ich glaube, es ist leicht, wie gesagt, über die Jünger zu urteilen und zu sagen, was hätte man besser machen können. Aber ich finde es so stark, dass Jesus sich entscheidet, den Weg durchzugehen. Dass er, obwohl seine Freunde ihn verraten, verlassen, wir sehen die Geschichte mit Judas, wir haben das gerade in dem Video noch so angedeutet bekommen, hey, da ist der Verräter vor der Tür, so, und er begrüßt ihn mit einem Kuss. Das ist so für mich auch mit eins der krassesten Bilder, so Judas war so nah an ihm dran, er hat ihn geküsst und ihn dann verraten. So, das ist für mich irgendwie unvorstellbar, aber so ist Jesus. So, Jesus lässt Menschen so nah an sich ran mit all dem, was sie bringen. Und ich glaube, Judas hätte eine Chance gehabt, sein Herz in Ordnung zu bringen vor Gott. So, aber das ist Jesus. So, er geht trotzdem und er sagt, er lässt irgendwann seine Jünger schlafen. Ich glaube, er hat dann auch aufgegeben und hat gemerkt, okay, das wird heute nichts mehr. Die bleiben mit mir hier nicht wach. So, aber ich habe hier einen Kampf zu kämpfen. Ich muss mich vorbereiten auf das, was vor mir bevorsteht. Und ich möchte uns heute Morgen so daran erinnern, dass das Kreuz, worauf diese ganze Geschichte ja hinzielt, so ist das, dass Jesus seine Arme ausbreitet. Ich finde es so, wahrscheinlich habt ihr das ein oder andere Mal das schon mal gehört, aber das Kreuz ist senkrecht und waagerecht. Und ich glaube, senkrecht ist so dieses Bild dafür, auf den Vater ausgerichtet, mit den Armen offen für Menschen. So, das ist das Kreuz. So, Jesus hatte das vor Augen. Er wusste, hey, wenn ich diesen Weg gehe, wenn ich diesen Kelch trinke, der mir bevorsteht, so, dann bringe ich Menschen in Verbindung mit dem Vater. Aber meine Arme sind genauso weit offen, diese Menschen zu empfangen, die mich enttäuschen, die ja, es wieder brauchen, aus meiner Kraft diese Dinge zu tun. Und ich liebe es, dass Jesus, als er seine Jünger konfrontiert, sagt, dass wir so ein bisschen so dieser, mein Geist, euer Geist ist willig, aber euer Fleisch ist schwach. Also ihr könnt es nicht aus eigener Kraft tun. Eigentlich weiß er, dass es so ist. Eigentlich weiß Jesus, hey, die können gar nicht aus eigener Kraft. Sie brauchen mich, sie brauchen den Heiligen Geist. Sie brauchen diese Stärke, die vom Vater kommt. Und sie brauchen es, dass in den Herausforderungen, wo wir stehen, dass da mehr passieren muss, als aus eigener Kraft standhaft zu sein. Und es ist für mich so ermutigend zu sehen, so, hey, Jesus sieht mich in dem. So, er urteilt nicht nur, sondern er sieht mich auch. Und irgendwann ist das so, dass er wirklich sagt, hey, ich gehe voran, so der Verräter ist unterwegs, aber so, ich verfolge mein Ziel, um genau dich in dem zu erlösen, wo du gerade stehst. Wir haben als Kirche dieses Jahr diesen Leitsatz Enter the New. Und ich mag dieses Enter the New, weil es was mit Eintreten zu tun hat. Renk hat es heute Morgen mit den Türen gesagt. So, wir treten in was Neues ein. Und ich glaube, manchmal sind diese Dinge, die wir neu eintreten in unserem Leben, jetzt mal weg vom Gebäude, von dem, was vielleicht in unserem inneren Gebäude passiert, hat was damit zu tun, dass ich was Neues eintrete, dass ich einen Schritt raus machen muss. Vielleicht brauche ich Mut in einer Situation, wo ich einen neuen Beruf anfange, wo ich ein Studium anfange, wo ich umziehe, wo ich vielleicht den Partner aussuche, den ich mal heiraten werde. Keine Ahnung, was in deinem Leben gerade Mut braucht. So, du wirst für manche Situationen in deinem Leben mehr brauchen als das, was du jetzt hast. Wir haben am Anfang des Jahres über Werkzeuge gesprochen, darüber, dass wir es brauchen, Dinge nochmal anders anzugehen. Und ich möchte heute einen kleinen Exkurs machen. Wir haben die 21 Tage gefastet, der ein oder andere von uns. Und vielleicht ist der ein oder andere jetzt auch in Richtung Ostern dabei, sich aufs Fasten auszurichten. Und ich glaube, dass Gott uns manchmal ruft in so einen Lebensstil. So für die Jünger damals war das einfach klar, hey, wenn wir... Wir sind hungrig bei Jesus. Wir wollen nah an ihm dran sein. Wir sind im Gespräch mit ihm. Und für uns ist das manchmal eine Herausforderung. So, ich merke das gerade als Mama, wenn ich morgens aufstehe, bin ich meistens ein bisschen gerädert, weil meine Nacht sehr kurz war. So dieses, aber was ist das, worum ringe ich um diesen Tag? Was ist das, was mein Fokus heute Morgen bekommt? Was ist das, was Gott mir aufgetragen hat? Was kann ich tun? Und das ist manchmal die Einladung, in Gottes Nähe zu gehen. Und ich glaube, dass Gebet und auch Fasten so wirklich uns scharf macht im Geist. Dass es uns Dinge anders erkennen lässt und einen Blick auf Situationen zu bekommen. Und wir manipulieren nicht Gott mit Gebet und Fasten, aber ich glaube, wir werden weich und wir werden empfänglich dafür, was Gottes Reden in bestimmten Situationen ist. Und ich möchte euch ganz kurz ein bisschen mit reinnehmen, was Gebet und Fasten in uns bewirken kann. Gebet und Fasten trainiert uns. Wir sehen das bei Jesus, es ist eine Routine in seinem Leben gewesen. Und er hat eigentlich seine Jünger mit eingeladen, in diese Routine mit einzusteigen. Fasten bringt dich an die Quelle. Es bewirkt, dass du einen gesunden Appetit auf die richtigen Dinge bekommst. Und es ist ein Verstärker und zeigt, was dir wichtig ist. Es macht dich geistig wach. Es trainiert die Frucht des Geistes, der Enthaltsamkeit. So dieses, ich stelle Gott in den Mittelpunkt und lasse vielleicht mal das, was mir sonst wichtig ist, von Medien, Essen, allem anderen, lasse ich mal außen vor. Und ich konzentriere mich auf Jesus. Und ich glaube, dass Fasten auch bewirkt, dass wir eine geistige Autorität bekommen und auch unsere falschen Motive entlarvt. Und das ist so, ich möchte uns einfach einen Hunger machen heute Morgen, in diese Routine einzusteigen. Vielleicht ist Fasten gar nicht für dich dran. Hey, dann feel free. So, es ist hier kein, du bist kein besserer Mensch, wenn du das tust. Aber es gibt manchmal Dinge in unserem Leben, wo wir es brauchen, weil wir Dinge einfach nicht unter die Füße bekommen, einen Schritt mehr reinzugehen und Gott zu suchen und unser Herz ihm zu öffnen. Und ich glaube, dass wir aus dieser Story einfach was lernen können, dass wir lernen können aus der Beziehung zu Jesus und seinen Jüngern, aus der Beziehung zu Jesus und dem Vater und dass wir ja selber herausgefordert sind, so wenn wir über das Kreuz, über das Evangelium sprechen, Jesus ähnlich zu werden. Und Jesus hat das so cool vorgemacht. Er ist so den Weg vorangegangen. Aber er traut uns zu, dass wir mit ihm zu Überwindern werden, dass wir mit ihm die Dinge, die in unserem Leben an uns zehren, die uns manchmal schlaflose Nächte bringen, die uns manchmal Sorgen bereiten, dass wir fähig werden, die zu überwinden. Und Matthäus 16, 24 bis 25 heißt es, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Und ich finde, das ist schon eine steile Aussage, so sein Leben aufzugeben. Und ich glaube, dass wenn wir darüber sprechen, so mit Jesus unterwegs zu sein, dann gönnt er uns all das Gute. So Gott ist ein total guter Gott. Aber manchmal braucht es so diesen Step von, wenn ich mehr von Jesus möchte, dass ich auch mein Herz weiter aufmache und Schritte gehe, so ihn mehr reinzulassen. Das bedeutet manchmal, dass ich Platz machen muss. So, also Dennis und ich, wir haben die Tage unsere Wohnung aufgeräumt und mit zwei Kindern ist das manchmal ganz schön messy, muss man einfach mal so sagen. Aber wie schön ist das, wenn wir Platz machen. Wenn wir Platz machen, dass da frische Luft reinkommt, wenn die Sonne reinscheint, wenn das Kinderzimmer aufgeräumt ist, wenn das Wohnzimmer aufgeräumt ist, wenn die Küche aufgeräumt ist, wenn alles einfach aufgeräumt und klar ist. Und ich glaube, das ist eine Einladung an uns heute Morgen, so hey, ich mach Platz. Und manchmal ist es uns im Herzen so, dass da ganz viel drin ist und wenn es, ja, wo Gott eigentlich gar nicht so Licht reinlassen darf. So, und manchmal braucht es so einen Frühjahrsputz in unserem Herzen. Es braucht so dieses Aufmachen. Es braucht dieses Hingucken, Hinschauen. Und ich glaube, dass dieses Bild von Gethsemane uns darin helfen kann, einfach ehrlich zu werden heute Morgen. Dass wir ehrlich hinschauen, hey, was ist denn in meinem Herzen eigentlich los? Und das ohne Verdammnis und ohne das jetzt so, oh, ich bin so schlecht, ich habe dies und das. Sondern es ist einfach ehrlich zu werden vor Gott und zu sagen, hey, ich brauche dich. Und Jesus wusste, dass die Jünger ihn brauchen. So ich weiß nicht, ob es eine rhetorische Frage war, dass er gesagt hat, hey, so könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen. Ich glaube, er wusste es, dass sie es nicht können. So, aber lasst uns doch einladen lassen heute Morgen, so mit Jesus diesen Weg zu gehen. Und unser Kreuz auf uns zu nehmen, glaube ich, fängt damit an, dass ich akzeptiere, dass Jesus alles für mich getan hat und dass ich aus seiner Kraft und aus seiner Stärke mit seiner Hilfe die Dinge in meinem Leben überwinde und das, was vielleicht unaufgeräumt oder halbherzig in meinem Leben ist. Jesaja 40, Vers 31. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Und ich glaube, dass Gott uns heute Morgen so echt zuspricht, da ist Hoffnung für dich, da ist Hoffnung für dein Problem, da ist Hoffnung für deinen Kampf, den du kämpfst. Und da ist auch Hoffnung, dass du den Weg mit mir gehen kannst. Und vielleicht bist du hier das erste Mal und denkst, oh, wer ist dieser Jesus, wer ist der Gott, was machen die überhaupt hier? Ich verstehe das alles gar nicht. Dann möchte ich, dass du heute mitnimmst, so hey, Gott ist für dich. So, und er hat dein Leben im Blick, er sieht das, was du heute Morgen brauchst und er möchte mit dir gehen und er ist durch Gethsemane gegangen, er ist durch das weitergegangen, das Kreuz auf sich zu nehmen, um uns wirklich so in Freiheit zu bringen, um uns ein neues Leben zu geben, um uns aufgeräumt sein zu lassen, indem wir wirklich ein Leben volles und ein Leben voller Überfluss haben dürfen. Und ich liebe das, dass Jakobus aus seiner Story gelernt hat. So Jakobus wird so ein bisschen in dem Video so dargestellt, wie der Beobachter, der nochmal so Revue passieren lässt, was ist denn da eigentlich passiert? Und man sagt, dass es kann sein, dass Jakobus auch derjenige gewesen ist, der mit Jesus dabei war, der auch den Brief Jakobus geschrieben hat. Und ich finde es so cool, dass wir von ihm einfach lernen können. So, er war einer der Jünger, der versagt hat. Er war einer derjenigen, der daneben gestanden hat und gesagt, boah, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, Jesus meine Treue zu halten. So, aber er durfte erleben, dass Jesus ihm die Treue hält. Und wir lesen in Jakobus 1, 2 bis 4. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Ich lese es nochmal. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Und ich glaube, dass Bewährungsproben total normal sind für uns als Christen. So, wir haben manchmal so dieses Bild, oh, Jesus kommt in mein Leben und alles ist so aufgeräumt. Ich glaube, manchmal fängt es erst an, dass wir Dinge überhaupt erst sehen, die nicht in Ordnung sind, wo wir das Gefühl haben, hey, ich schaffe das gar nicht alleine, ich brauche diesen Jesus wirklich. Und ich glaube, das ist das, was Jesus möchte heute Morgen, dass wir ehrlich hingucken, dass wir ehrlich uns diesen Dingen stellen und dass wir nicht versuchen, aus eigener Kraft wach zu sein, an seiner Seite zu sein, sondern ich glaube, dass er derjenige ist, der vorausgegangen ist und dass er derjenige ist, der zuerst treu gewesen ist, der zuerst wach gewesen ist. Und ich glaube, das wirft so ein anderes Bild auf diese Geschichte. Nicht von den versagenden Jüngern, sondern von dem siegreichen Jesus, der weitergegangen ist, der gesagt hat, hey, ich bin für dich heute Morgen, ich sehe dich. Und ich möchte euch einfach einladen. Vielleicht steht ihr mit mir zusammen auf. Ich möchte euch heute Morgen einfach so einladen, euch diese Frage zu stellen. Wo ist dein persönliches Gethsemane? Und wo begegnest du darin Jesus? Vielleicht bist du müde. Ich finde das so cool, dass wir haben das nicht abgesprochen mit der Dorothee, passt aber so rein. Vielleicht bist du müde und enttäuscht im Glauben und du merkst, boah, ich glaube schon so lange, aber das, was ich mir eigentlich wünsche, passiert nicht. Sondern möchte Jesus dir darin begegnen heute Morgen. Vielleicht ist da Scham über verpasste Situationen, wo du hättest hinhören können, etwas bewirken können und du hast es nicht getan. Ich möchte dir zusprechen, du darfst nochmal. Da ist Vergebung heute Morgen für dich. Da ist Müdigkeit in deinen Umständen. Jesus ist mit dir in deinem Garten. Er ist mit dir da, wo du gerade müde bist. Vielleicht erlebst du Wut über Ungerechtigkeit. Und hast das Gefühl, da wären Freunde gewesen, die hätten mit mir stehen müssen. Die hätten da sein müssen. Lass Jesus zu deiner Gerechtigkeit werden heute Morgen. oder du bist verraten worden. So, da gibt es diese eine Person, die dich verraten hat. So, Jesus ist an deiner Seite heute Morgen. Er möchte dir treu sein. Er möchte für dich da sein heute. Und ich glaube, Jesus nachzufolgen geht am besten, wenn wir ihm unser ganzes Herz geben. Wenn wir ihn reingucken lassen in jedes Eckchen, was da ist. Ob es aufgeräumt ist oder nicht aufgeräumt ist, so lass Licht rein, lass Licht in dein Herz heute Morgen. Und ich möchte dir zusprechen so, Jesus liebt dich mit seinem ganzen Herzen, vorbehaltlos, uneingeschränkt. Seine Liebe ist nicht zurückhaltend, sie schämt sich nicht für dich. Seine Liebe ist stolz darauf, mit dir gesehen zu werden. Er verschenkt sein Herz nicht in Einzelteilen, unkontrollierbar und einschließbar. Seine Liebe ist wie ein Feuer, das hell für dich brennt. Und diese Liebe ist nicht bruchstückhaft, sie ist nicht ängstlich, sie ist nicht passiv. Diese Liebe ist nicht teilnahmlos, sondern sie ist feurig und leidenschaftlich für dich heute Morgen. Und vielleicht sagst du, da sind Dinge in meinem Herzen heute Morgen, so, ich kann die vielleicht gar nicht so benennen oder nicht sortieren, so, aber ich möchte das vor Gott bringen. So, dann streck dich heute Morgen aus und ich fände es schön, lass uns einfach die Augen kurz schließen, dass es ein Moment zwischen dir und Gott ist. Und vielleicht merkst du, findest dich in irgendeinem der Bilder wieder. Vielleicht ist es so, dass du sagst, hey, ich war einer dieser Jünger, ich hätte eigentlich wach sein müssen und war es nicht. Was immer deine Position in diesem Bild heute ist, so, lass uns das vor Gott bringen. Und ich möchte einfach beten mit euch. Und wenn dich das betrifft und du merkst, boah, da ist was, ich möchte das Jesus hinhalten heute Morgen, dann streck deine Hand einfach ihm entgegen. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Und dass du der bist, der durchgegangen ist, der vor uns hergegangen ist, der ja, das Bild von diesem wunderschönen Garten schon vor Augen hatte, der wusste, dass, hey, wenn ich diesen Schritt gehe, wenn ich vielleicht durch dieses Tal gehe, durch diesen Schmerz gehe, so am Ende wartet Freude. Und das bete ich einfach aus über jeden, der hier im Raum ist, der sagt, boah, da ist diese Situation, da ist dieses Loch in meinem Herzen, da ist etwas, was ich von Jesus brauche heute Morgen, dass du dem begegnest. Und danke, Heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst, dass du diese Herzen füllst heute Morgen mit deinem Wirken. Dass wir nicht nur sagen, wir haben dich irgendwie gehört, sondern wir haben dich erlebt heute Morgen. Dass du erfahrbar wirst, dass du die Woche über einfach da bist, Gott. Dass du mit uns gehst. Und wir gehen gleich in den Song rein. Und vielleicht nimmst du diese Zeit einfach nochmal so, das einfach vor Gott zu bringen. Hey, wo bin ich in dieser Situation, Jesus? Und sei du mir nah, begegne mir in dem und ja, lass mich in deiner Kraft weitergehen. Lass mich in deiner Kraft meinen Fokus auf dich richten.
Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns einfach an info@kirchenpott.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen, zum Beispiel in unseren Sonntagsgottesdiensten. Für diese und alle weiteren Infos zum Leben in unserer Kirche besuche unsere Website kirchenpott.de oder folge uns auf Instagram. Dir eine gesegnete Woche.